Friede sei in euren Herzen. Friede sei in euren Häusern. Frieden sei in unserer Heimat. Ja, Frieden sei in unserem Land. Amen. Ich lese uns noch einmal den Evangeliumstext, der zugleich eben auch Predigttext ist an diesem Sonntag. Jetzt lese ich ihn nach der Basisbibel. Die Verse aus Markus 8, die Verse 31 bis 38. Danach begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, was Gott mit ihm vorhatte. Der Menschensohn, in Klammern so bezeichnet er sich selbst, wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn wie einen Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen, aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagte er ihnen ganz offen. Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus streng zurecht: Weg mit dir, Satan, hinter mich. Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Dann rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich. Er sagte: Wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sich aber zu mir und der guten Nachricht bekennt und deshalb sein Leben verliert, wird es erhalten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Denn wer sich nicht zu mir und meinen Worten bekennt vor dieser treulosen und schuldbeladenen Generation, der muss wissen: Der Menschensohn wird sich auch nicht zu ihm bekennen, wenn er wiederkommt in der Herrlichkeit seines Vaters und mit den heiligen Engeln. Vater, wir bitten dich, dass du uns jetzt Ohren und Herz öffnest. Wir wollen lernen von dir. Wir wollen in dir unseren Lehrer sehen für unser Leben. Amen. Jesus folgen hat Folgen. So hat das Gero formuliert. Und ja, der Text handelt von den Folgen, die es hat, wenn wir Jesus folgen. Und ich möchte es aber fokussieren auf die Frage der Kommunikation. Wie kommunizieren wir miteinander? Wie offen kommunizieren wir miteinander? Das ist sozusagen die Überschrift. Da soll der Fokus drauf liegen in meiner Predigt. Und wir schauen, wir werden sehen, jetzt haben wir es zweimal gehört, da geht es sehr viel um Kommunikation. Wie kommuniziert Jesus mit den Jüngern? Was steckt oft noch hinter den gesagten Worten? Und ja, am Ende spitzt Jesus das zu und sagt, das, was wir sagen oder auch nicht sagen, das hat Konsequenzen. Und das hat sogar Konsequenzen, die über unser Leben auf dieser Erde hinaus reicht. 3 Punkte. Mein erster Punkt ist unter der Frage, wie offen kommunizieren wir, immer gerade raus. Also Vers 31 und 32 hieß es: Danach begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, was Gott mit ihm vorhatte. Der Menschensohn wird viel leiden müssen und so weiter. Das, so heißt es dann in Vers 32, sagte er ihnen ganz offen. Immer gerade raus. Also ich fange mal so an, und das klingt vielleicht gleich komisch. Es ist gut, dass ich Sie und euch nicht gut, um nicht zu sagen, nicht näher kenne. Ich weiß eben auch nicht, wie ihr, wie Sie miteinander kommunizieren. Wie offen hier in Hohenhorst miteinander geredet wird. Ich kann nicht sagen, ob hier hintenrum geredet wird oder doch vorne rum, geradeaus oder eher doch hinter vorgehaltener Hand. Aber eines möchte ich gleich festhalten. Ich glaube, über eine Gemeinde weiß man sehr gut Bescheid, wenn man weiß, wie sie kommuniziert, wie in der Gemeinde miteinander geredet wird. Das sagt sehr, sehr viel aus über eine Gemeinde. Ja, man könnte noch allgemeiner sagen, wenn denn schon mal überhaupt miteinander geredet wird, das ist ja schon mal ein Start, ja? Wenn gar nicht mehr geredet wird. Nun, eine Einschränkung muss ich machen. Ich kenne dann doch Hohenhorst und Gero Kochlovius hat das schon angedeutet. Die Hohenhorster Jugend ist immer wieder in Krelingen zu Gast. Ich erinnere mich an einen Abschied, da saßen sie alle schon im Reisebus und ich bin noch mal, ich weiß gar nicht mehr warum, ich glaube, ich habe noch etwas gefunden, was liegen geblieben ist, nicht aus deinem Zimmer, sondern im Jugendhaus und habe das noch hinterhergetragen und war dann im Bus gestanden und das war lebhaft in dem Bus. Die haben miteinander geredet, die hatten sich was zu sagen. Die jungen Leute, das ist wunderbar, wenn das so ist. Schlimm ist, wenn wir uns nichts mehr zu sagen haben. Und ja, wir können von Jesus in Sachen Kommunikation lernen. Jesus folgen, so hieß es selbst in diesem alten Lied, heißt Jesus sich als Vorbild nehmen. Und eben auch in der Frage, wie reden wir miteinander? Reden wir um den heißen Brei oder aber so, wie es im Vers 32 heißt, Das sagt er ihnen ganz offen. So formuliert es die Basisbibel. Und das ist manchmal auch das Allereinfachste und doch auch das Allerschwerste, ganz offen miteinander zu reden. So steht es um mich. Wenn Gemeinde so ein Ort ist, wo ich das sagen kann, das ist eine gute Gemeinde, wo ich sagen kann, wie es mir geht, wie es um mich steht, wo wir das in einem Hauskreis sagen können, ja, so steht es um uns oder in einer Gemeinde oder noch etwas persönlicher, so steht es um unsere Ehe. Kann ich das irgendwo sagen, wie es um meine Ehe steht? Kann ich das sagen, wie es um meine Familie steht? Jesus spricht hier mit seinen Jüngern ganz offen. Und ja, vielleicht wollen wir manchmal die Wahrheit nicht hören. Vielleicht ist das uns ja lieber, wenn alle einen großen Bogen um die heiklen Themen machen. Die heiklen Themen in der Gemeinde, die heiklen Themen in unserem Leben, die heiklen Themen in meinem persönlichen Leben, auch in meinem Glaubensleben. Jesus steht für Offenheit und für Ehrlichkeit. Und darum geht es hier, in diesem Gespräch, das er führt mit seinen Jüngern und dann noch fokussierter mit Simon Petrus führt. Vielleicht wollen wir manchmal nicht die Wahrheit hören, aber wenn wir uns auf den Weg mit Jesus einlassen, dann lassen wir uns auf den ein, der uns die Wahrheit sagen will. Aber das ist keine schreckliche Wahrheit, das ist eine gute Wahrheit. Und das, was Jesus hier ankündigt, dass er leiden wird müssen, das klingt erst einmal schrecklich. Aber doch erfahren wir, dass er damit einen Weg geht, der durch das Leiden hindurch in die Lebensfülle führt. Und das ist immer der Weg, Jesus, den er geht. Er holt uns da ab, wo wir stehen. Vielleicht stehen wir gerade in einer Situation, wo wir sagen, es ist nur schrecklich, es ist leidvoll. Aber wenn wir uns dann Jesus anvertrauen, dann geht er diesen Weg mit uns durch das Leid hindurch, dahin, wo Leben in der Fülle zu finden ist. Und dann bin ich schon bei der zweiten Überschrift. Um was geht es uns? Um was geht es uns, wenn wir miteinander kommunizieren? Es ist ja so spannend, hier mal hineinzuschauen. Petrus meldet sich zu Wort, so wie oft. Und das ist auch noch der Vers 32b, den ich dazu auslegen möchte. Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Nicht wahr? Das ist mal so eine Frage. Wenn wir miteinander reden, um was geht es uns denn dann? Petrus hatte offensichtlich einen Anlass, Jesus ins Wort zu fallen, ihn zur Seite zu nehmen und ihm das auszureden. Warum? Naja, vielleicht kann man ganz schlicht und einfach sagen, weil Petrus in Jesus seinen Freund sah und diesen Freund wollte er vor diesem Leid bewahren. Und ja, ich hoffe auch, dass Gemeinde so funktioniert, dass sie ein Auge dafür hat und für die, die Leid tragen. Und vielleicht schreckliches Leid, so wie wir es heute Morgen gehört haben. Ich kenne jetzt die Familie nicht, die das betrifft, die ihre kleine Tochter verloren haben durch eine furchtbare Krankheit. Und ja, wir würden sie doch alle gerne, Familien, unsere Kinder vor Leid bewahren wollen. Und wenn wir dann eben so etwas hören von einem leidvollen Weg, dann nehmen wir doch jemanden zur Seite und sagen es ihm auch, dass hoffentlich wird dieses Schreckliche nicht wirklich passieren. Und doch geht Jesus Petrus so harsch und so heftig an. Und die Frage ist schon, warum? Warum hat Jesus überhaupt kein Verständnis dafür, dass Petrus hier einhakt und sagt, Jesus, nein, das erspare dir Gott. Und wir wissen doch, dass Jesus bereit war, diesen Weg zu gehen, selbst wenn wir es nicht verstehen können. Warum reagiert Jesus so harsch und so heftig? Und da dreht sich es um die Frage, um was geht es eigentlich? Kann es sein, dass Jesus im Blick auf unser Leben, im Blick auf unsere Welt eine völlig andere Perspektive hat? Und ich sage es mal mit einem Wort, dass er eine Ewigkeitsperspektive hat. Und wir haben oft nur diese Lebensperspektive, diese Weltperspektive, unsere Weltperspektive. Kann es sein, dass es da einen Unterschied gibt zwischen den Plänen Gottes, um nicht zu sagen, zu diesem einen Plan Gottes, von dem wir in der Bibel hören, von der ersten bis zur letzten Seite, dass dieser eine Plan Gottes unsere Pläne weit übersteigt und ja, auch manchmal in eine ganz andere Richtung führt. Und das geht dann auch wieder sozusagen bis hinein in das, wie wir miteinander reden, was wir miteinander reden. Geht es da eigentlich um unsere Pläne, die wir verwirklicht sehen wollen? Oder geht es in unseren Miteinander, in unseren Gesprächen darum, wie sich Gottes Pläne in unserem Leben verwirklichen? In meinem ganz persönlichen Leben, im Leben unserer Gemeinde. Man kann es auch gesellschaftlich fragen. Wie kommt Gott in unserer Gesellschaft zum Zug? Geht es darum? Steht es, gibt unterschiedliche Perspektiven. Ich weiß nicht, was die Themen im Moment in Hohenhorst sind, aber es lässt sich fragen. Sind das Themen, die doch eher zeitlich begrenzt sind oder sind es Themen, die über diese Zeit hinausragen? Sind es Ewigkeitsthemen? Haben wir eine Ewigkeitsperspektive vor Augen? Nicht wahr? Warum reagiert Jesus so scharf, so schroff, wie kaum an einer anderen Stelle? Es ist fast ein unbekannter Jesus, der uns hier begegnet und man kann sich wundern, wie Jesus kommuniziert. Satan! Geh weg. Also das ist ja schon sehr grob. Aber offensichtlich geht es Jesus an dieser Stelle um das Entscheidende. Und um das Entscheidende, da darf man auch, sage ich das mal so, grobe Worte nutzen. Da muss man grobe Worte nutzen. Da geht es nicht um, was willst du zum Mittagessen? Sondern da geht es darum, was das Ende ist. Oder was das Ziel, besser gesagt, dieser Welt ist. Endet diese Welt im Chaos? Soll diese Welt im Chaos enden? Oder aber wird sie in dem, was Jesus das Königreich, sein Königreich nennt, enden? Darum geht es. Und das ist so entscheidend. Und wenn es um diese ganz entscheidenden Dinge geht, ja, dann kann Jesus auch, um es mal anders zu sagen, auf den Tisch hauen. Ich mache noch eine kleine Beobachtung in diesem Zwiegespräch zwischen Jesus und Petrus. Der Petrus verpackt das, was er sagt, in Anführungszeichen total fromm. Der sagt nämlich, das heißt, das hat uns Matthäus überliefert, das ist hier nicht im Markus-Evangelium, Matthäus 16, parallele Stelle, da heißt es, da nahm Petrus ihn zur Seite und fing ihm das an auszureden: Gott bewahre dich davor, Herr, das darf dir nicht zustoßen. Gott bewahre dich davor. Und das klingt so fromm, das klingt doch so gut und ist doch so falsch, weil er eben nur seine Welt sieht, aber nicht die Welt Gottes, nicht die Ewigkeitsperspektive hat. Darum ist es so wichtig, dass wir in unseren Gottesdiensten, aber vielleicht auch in unserem persönlichen Leben, das Vaterunser beten. Dein Reich, dein Königreich komme. Das ist Gottes Plan. Dein Königreich komme. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. So beten wir das doch. Das ist der Perspektivwechsel. Und ja, der führt uns oft an unsere Grenzen. Der führt uns oft an unsere Grenzen. Gerade auch, wenn wir mit Leid konfrontiert sind. Und wir sollen jetzt eine Perspektive einnehmen, die über unsere eigene Perspektive hinausreicht. Und dann zu beten und zu sagen, dein Reich, dein Königreich komme, dein Wille geschehe. Also wir können uns immer wieder einmal hinterfragen, ja, selbst hinterfragen, worum geht es mir wirklich? Auch in der Gemeinde oder auch zu Hause, wenn wir miteinander im Gespräch sind, vielleicht auch kontrovers im Gespräch sind, geht es mir am Ende darum, dass ich Recht behalte? Dass sich mein Wille durchsetzt? Oder geht es darum, dass sich Gottes Wille durchsetzt? Und bin ich bereit, dafür auch zurückzustecken? Es könnte ja sein, dass Gott etwas ganz anderes will, als das ich will. Es könnte doch sein, dass Gott etwas beenden will, etwas erneuern will, etwas ganz Neues will. Was will Gott? Und wenn wir auf Jesus schauen, dann wissen wir, was Gott will. Gott will diese Welt versöhnen, mit sich versöhnen. Das ist im Grunde genommen das eine Wort, was alles zusammenfasst. Gott sehnt sich danach, mit uns Menschen zu versöhnen. Gott will unsere Herzen gewinnen und sich mit uns versöhnen. Alles im Leben zielt darauf, dass Gott sich mit uns versöhnen will. 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Wovor gerettet werden? Vor dem Machtbereich des Bösen, vor dem Machtbereich der Sünde. Und ja, wenn wir dafür keine richtigen Vorstellungen haben, jetzt bekommen wir sie knallhart, knallhart geliefert durch einen Krieg, der nur 1000 Kilometer weit von Berlin entfernt ist. Machtbereich des Bösen, Machtbereich der Sünde. Gott will uns davor schützen. Gott will keinen Tod, Gott will keine Krankheit. Noch sind wir damit konfrontiert in diesem Leben. Aber Jesus tritt diesen Kampf an, den Petrus verhindern will. Aber Jesus sagt, lass mich diesen Kampf kämpfen. Lass mich das Böse besiegen. Und es gibt nur diesen einen Weg dazu, dieses Böse zu besiegen, indem die Liebe und die Liebe, die ich für euch habe, indem ich bereit bin, mein Leben zu geben, um diese Liebe vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt zu zeigen. Indem ich das tue, erlöse ich euch von dem Bösen. Besiege ich das Böse. Versöhne euch mit Gott. Was für eine Botschaft, eine Versöhnungsbotschaft, das brauchen wir. Wir brauchen das nicht nur zwischen den Nationen dieser Welt. Wir brauchen Versöhnung oft genug in unserem eigenen Land. Wir brauchen Versöhnung oft genug in unseren eigenen Gemeinden. Ja, wir brauchen Versöhnung oft genug in unseren Familien, in unseren Ehen. Das ist das, warum Jesus sagt, ich kann jetzt nicht stoppen, sondern ich muss diesen Weg gehen, des Opfers, des Liebesopfers. Um euch vom Bösen zu erlösen, braucht es immer. Um überhaupt vom Bösen zu erlösen, braucht es Opfer. Noch ein letzter Gedanke. Stehen wir zueinander und stehen wir zu Gott? Oder anders gesagt, fallen wir uns und Gott gerne in den Rücken? Jesus sagt das noch einmal sehr knallhart. Wer sich nicht zu mir und meinen Worten bekennt, vor dieser treulosen und schuldbeladenen Generation, der muss wissen, der Menschensohn wird sich auch nicht zu ihm bekennen. Ich habe genügend Situationen vor Augen, wo ich meiner Frau dummerweise in den Rücken gefallen bin. Manchmal sogar, ohne dass ich das gemerkt habe. Ja, Situation, man ist so im Gespräch, vielleicht im Hauskreis oder in einer anderen Gruppe, wo man zusammensteht. Und die Frau, sage ich jetzt mal allgemein, äußert sich in diese Richtung. Und der Mann meint, er müsse jetzt einmal seine Frau korrigieren. Und ich sage euch, das Gespräch wird zu Hause weitergeführt werden, auf die eine oder andere Weise. Entweder, wenn das impulsivere Eheleute sind, dann wird es zu Hause heftig werden und laut werden. Wie konntest du nur mir in den Rücken fallen vor allen Leuten? Wenn es introvertiertere sind, dann wird Schweigen angesagt, Schmollen angesagt. Und Schmollen heißt oft auch den anderen schmoren lassen. Jetzt rede ich gar nichts mehr mit dir. Dann knallen nur noch Türen. In den Rücken fallen, das kann so schwerwiegende Folgen haben. Da sind Freundschaften, Ehen, selbst Gemeinden sind in Gefahr. Und Jesus sagt hier, selbst der Glaube ist in Gefahr. Selbst der Glaube ist in Gefahr. Wenn wir einander oder eben Gott in den Rücken fallen. Und deshalb die Frage, stehen wir zueinander, stehen wir zu Gott? Christsein heißt doch, sich zu Jesus bekennen. Also die Konfirmanden, die müssen das irgendwie lernen, dass es heißt, am Ende des Tages steht dann am Ende des Konfirmandenunterrichts, so, bekennst du dich zu Jesus? Es ist was ganz Erhabenes, hätte ich fast gesagt, zu sagen, wozu stehe ich? Vereinsfarben werden gerne getragen, da schmückt man sich mit Trikots und Schals und so weiter. Dann stehe ich zu meinem Verein, komme, was da wolle, stehe ich auch zu Jesus, komme, was da wolle. Ich war 2003 zum ersten Mal in China gewesen und hatte mit einer Gruppe, haben wir Bibeln ins Land gebracht und haben auch dann Christen kennengelernt, die sich so nicht öffentlich zeigen durften, auch nicht als Christen und als Gemeinde erkennbar machen durften. An die haben wir Bibeln verteilt und es kam so zu der Frage, ja, was ist ein Christ? Und ich hätte so einfach gesagt, wie ich das eben gesagt habe, ja, ein Christ ist doch einer, der sich zu Christus bekennt. Vielleicht sogar öffentlich zu Christus bekennt. Und die chinesischen Christen, sie sagten, nein, wir würden sagen, ein Christ ist, wer bereit ist, für Jesus zu leiden. Boah, das fand ich nochmal eine ganz andere Perspektive. Und das ist aber die Perspektive, die Jesus hier anspricht. Und sagt, wisst ihr, es geht nicht nur um Worte. Es geht nicht nur um Worte, sondern es geht darum, dass wir bereit sind auch für unseren Glauben zu leiden. Zumindest einmal Nachteile in Kauf zu nehmen. Ich bin immer wieder ein großer Bewunderer derer, die zum Beispiel in der Schule sich in einem Schülerbibelkreis treffen. Ich hatte letztens Gelegenheit, in der Gemeinde zu Gast zu sein, wo ich junge Leute getroffen habe und die haben mir erzählt, wir machen das in unserer Schule. Was für ein Mut ist das? Oder Erst vorgestern habe ich über eine Zoom-Konferenz mit Vertreter oder mit Mitarbeitern aus der Automobilbranche zusammengesessen, die mir erzählten von ihrer Gebetsbewegung, die es an ganz vielen Standorten gibt in Deutschland, der Automobilindustrie, wo sie in ihren Fabrikhallen, in ihren Verwaltungsräumen zusammenkommen, um miteinander zu beten. Und das machen die nicht heimlich, das wissen die anderen auch. Finde ich mutig. Da reden wir noch nicht vom Leiden. Der Punkt ist, dass Jesus sagt, ich nehme das, was du sagst und nicht sagst, das nehme ich ernst. Das nehme ich ernst. Und ist das nicht ein wunderbarer Gedanke, dass in dem Moment, wo ich mich, in welcher Situation auch immer, zu Jesus bekenne, und sage, doch, ich, mein Herz, mein Leben, das gehört Jesus. Und zwar Jesus allein. Dass das der Moment ist, wo Jesus sagt, und der und die gehören zu mir. Ich stehe für die ein, ich trete für die ein. So ernst nimmt Jesus das. Und das gilt nicht nur für einen Konfirmanden, für eine Konfirmandin, die am Ende des Tages sagen, ja, Jesus, das gilt für jeden von uns. Und ja, vielleicht ist das für einen, ist es wirklich in einer ganz entscheidenden Lebenssituation, wo er sich fragen muss, oute, so heißt das ja heute, oute ich mich jetzt als einer, der nicht nur Kirchensteuer zahlt, sondern auch bereit ist, dafür zu bezahlen und dafür Nachteile in Kauf zu nehmen. Ich sage, ja, ich gehöre zu Jesus, ich zähle mich zu Jesus. Und Jesus sagt dann zählst du auch zu mir, dann zähle ich auf dich und du darfst auf mich zählen. So ernst nimmt Jesus unsere Worte. Und wir wissen, am Ende, Petrus, das hat sich alles dramatisch zugespitzt. Wir kennen seine Geschichte, wir wissen vom Hahnenschrei und dass er dreimal den Mut verloren hat, dreimal Jesus verleugnet hat. Der Predigttext endet in dieser nachdenklichen Haltung. Ich will in diese nachdenkliche Haltung hinein einmal nachfragen. Ich habe noch drei Fragen mitgebracht, die man auch noch mit hineinnehmen kann in diesen Sonntag oder auch mit in die Woche, vielleicht auch in den Hauskreis oder wo man Gelegenheit hat, darüber einmal zu reden oder zumindest nachzudenken. Die eine Frage ist eben, wie offen rede ich von Jesus? Oder man kann es ja auch so fragen, wie öffentlich rede ich von Jesus? Bekommen eigentlich die anderen mit, wie ich zu Jesus stehe? Ist mir das peinlich? Und die andere Frage wäre, worauf zielt mein Glaube? Zielt er allein auf mein Wohlergehen? Oder um mit Petrus sogar zu reden, zielt er nur darauf, dass es dem anderen wohlergeht? Oder aber sehe ich über das Wohlergehen hier in dieser Welt hinaus mit der Ewigkeitsperspektive in dieses von Jesus angekündigte Königreich? Und die letzte Frage wäre, wie weit würde ich für meinen Glauben gehen? Wie leidensbereit bin ich? Ich sage nachher noch etwas über China, wer das hören will, und über das, wie weit und wie leidensbereit unsere chinesischen Glaubensgeschwister sind. Jesus ist weit gegangen. Jesus ist bis ans Kreuz gegangen. Und damit hat er gezeigt, dass ihn nichts und niemand in seiner Liebe zu uns stoppen kann. Amen.